Also Annegret, grüß dich. Du hast gerade den Hauptgewinn gezogen. Ein bisschen Früchtetee. Dann gehe ich mal so ein bisschen durch die Reihe. Grüß dich. Hallo. Falls es ein bisschen länger dauert, habe ich dir ein bisschen was mitgebracht. Und Cornelius für den guten Atem. Ein paar Airwaves. Wusstet ihr, dass ich euch das jetzt mitbringen werde? Nee, habt ihr nicht gewusst, ne? Konntet ihr nicht wissen. Ihr habt mich auch nicht drum gebeten, euch das mitzubringen. Und es ist so, dass ich mich tatsächlich in freien Stücken entschieden habe, euch jetzt ein kleines Geschenk mitzubringen. Also einfach was Gutes zu tun, ja, heute für den Gottesdienst und ja, für die Zeit jetzt vielleicht hier bis auf den Tee, da muss man dann vielleicht zu einer anderen Zeit den aufbrühen. Genau, und damit komme ich zurück zu meiner Predigtserie. Ich werde da gleich noch ein bisschen was dazu sagen, selbstverständlich. Zurück zu meiner Predigtserie über die Kapitel 14 oder 12 bis 14 im 1. Korintherbrief. Ihr dürft gerne Kapitel 12 aufschlagen. Klappt es nicht? Muss ich mal gucken, okay. Ja, ich habe diese Predigtserie die begabte Gemeinde genannt, denn es geht in diesen Kapiteln ja primär um die Geistesgaben und um die Gemeinde, also die begabte Gemeinde. Das ist eigentlich das beste Wort, was mir dazu eingefallen ist, begabt. Wir verstehen das oft anders, aber ich möchte einfach, dass wir das jetzt auf diese Weise verstehen. Es geht um die Geistesgaben, die der Herr, die der Heilige Geist verteilt. In meiner ersten Predigt haben wir ein paar Grundlagen gelegt und hatten uns dann die Verse 1 bis 3 in Kapitel 12 genauer angeschaut. Heute werden wir uns dann intensiver die Verse 4 bis 11 anschauen. Ich möchte, dass, wenn ich die gleich lese, ich werde also diesen gesamten Abschnitt nochmal ab Vers 1 lesen. Wenn ich das tue, möchte ich, dass ihr, wenn ihr mitliest, einfach mal auf Paulus' Betonung von Vielfalt, er verwendet da zumindest in der Elberfelder das Wort Verschiedenheit und von Einheit achten. Also Vielfalt und Einheit in diesen Versen. Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen. In dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also worum es mir heute geht, ist einfach die grundlegenden Prinzipien in Bezug auf die Geistesgaben herauszuarbeiten. Grundlegende Prinzipien. Und eben auch, um ein besseres Verständnis für diesen Text zu bekommen und für die Kapitel 12 bis 14. Und das hatten wir auch schon in der letzten Predigt angefangen und hatten einfach die vorangehenden Kapitel im Korintherbrief überflogen, die Kapitel 1 bis 11. Und auch da hatten wir schon einige Feststellungen gemacht, die ich euch kurz nochmal zeigen möchte. Genau, das erste war, In der Korinther Gemeinde waren sämtliche Geistesgaben reichlich vorhanden. Das sieht man also in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 7. Alle Geistesgaben waren reichlich vorhanden in dieser Gemeinde. Eine Feststellung. Dann die nächste Feststellung. Auf der anderen Seite ermahnt Paulus die Korinther ernsthaft wegen ihrer Fleischlichkeit. Also trotz der Tatsache, dass sie alle Geistesgaben hatten, und zwar reichlich hatten, waren sie doch sehr, sehr fleischlich. Und das belegt einfach das, was wir biblisch auch schon bemerkt hatten, nämlich, dass die Geistesgaben kein Zeichen für eine besondere Geistlichkeit sind. Denn die Geistesgaben, die Charismata, werden uns von Gott geschenkt. Und dann der nächste Punkt. Nicht die Geistesgaben sind ein Zeichen für wahre, für echte Geistlichkeit, sondern was? Die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22. Das ist ein Zeichen. Wenn die in unserem Leben zunehmen, dann ist das ein Zeichen zunehmender Geistlichkeit in unserem Leben. Und die Korinther Gemeinde war einfach ein so gutes Beispiel für diese biblische Tatsache. Unter ihnen herrschten Streitigkeiten und Spaltungen, Toleranz für Sünde, Unzucht, Überheblichkeit darüber, also über die eigene vermeintliche Geistlichkeit, die sie hatten. Und dennoch sagt Paulus mehrfach und ermahnt sie mehrfach, dass sie sehr, sehr fleischlich sind. Und somit sollte auch uns klar sein, diese Gemeinde, diese Korinther Gemeinde, die wir hier betrachten, ist kein positives Beispiel für uns, sondern sie ist ein Negativbeispiel. Und das war eine weitere Feststellung, die wir gemacht haben. Die Korinther Gemeinde ist ein Negativbeispiel, von dem wir natürlich lernen können. Aber wir müssen uns klar sein, das ist nicht die Gemeinde, wo wir sagen, ja, genau so wollen wir sein. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen nicht so sein. Wir wollen nicht Toleranz für Sünde haben. Wir wollen nicht Streitigkeiten und Spaltungen unter uns haben, so wie die Korinther. Und Missverständnisse über Gebrauch, Zweck und Anwendung der Geistesgaben. Auch die wollen wir nicht haben. Na, und genau das spricht dann auch Paulus in den ersten drei Versen von Kapitel 12 an. Denn da legt er die Grundlage für das Thema. Er beginnt mit den Worten, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Mit dieser Formulierung spricht Paulus, und das hat er auch schon vorher gemacht, jetzt über ein neues Thema. Das hat er also auch in anderen Kapiteln schon getan, genauso mit dieser Formulierung. Es geht jetzt also um die Frage, beziehungsweise um Fragen der Korinther, die sie an ihn gestellt haben, die er eine nach der anderen beantwortet. Und hier geht es eben um die Frage der Geistesgaben. Und das Erste, was Paulus hier betont, das ist biblisches Wissen. Gottes Wort als Maßstab, um zu entscheiden, was falsch und was richtig ist. Für uns völlig klar, aber Paulus betont es hier. Er möchte, dass die Korinther nicht weiter unwissend sind. Das Wort ist agnoeo, das er hier verwendet, nicht wissen. Ganz offenbar fehlt es ihnen an grundlegendem Wissen über die Bedeutung eben und die Anwendung und den Zweck der Geistesgaben. Danach geht dann Paulus in Vers 2 auf die Vergangenheit der Korinther ein. In der, wenn ihr nachschaut, in Vers 2, in der hatten sie, das waren sie stummen Götzen nachgefolgt. Sie waren fortgezogen von diesen Götzen, beziehungsweise von den Dämonen, die dahinter stehen. Paulus sagt ganz klar in Kapitel 10, Vers 19, dass hinter all diesen Götzen, die stumm sind, die nicht wirklich etwas tun können, etwas bewirken können, Dämonen stehen, die durchaus etwas bewirken können und die sie dann eben hinfortgezogen haben, verleitet haben, verführt haben. Und in dieser heidnischen Vergangenheit der Korinther hatten sie ganz intensive religiöse Erfahrungen gemacht. Das wissen wir aus der Geschichte, aber das wissen wir, das verstehen wir auch aus dem Zusammenhang. Ich musste da an Elia und die Baalspriester denken. Religiöse Erfahrungen. Ich möchte euch das mal vorlesen. 1. Könige 18. 1. Könige 18. Einfach ein paar Verse aus diesem Ereignis. Erster Könige 18. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. und sie hüpften um den Altar, den sie gemacht hatten. Also, kann man sich sehr gut vorstellen, sehr bildhaft. Und dann verspottet Elia sie. Nachvollziehbar. Vers 28, da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und Spießen, bis das Blut herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, Ekstase, bis zu der Zeit, da man das Speiseopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Also was wir hier sehen, was wir in diesem Ereignis sehen, sind ganz, ganz intensive religiöse Erfahrungen, aber völlig unabhängig vom wahren Gott. Religiöse Erfahrungen als Teil des Götzendienstes. Und das müssen wir einfach verstehen. Es ist durchaus möglich, intensive religiöse Erfahrungen zu haben, die nichts mit Gott zu tun haben, die nicht von Gott kommen. Und das ist eigentlich schon ein Prinzip, es wird dann um weitere Prinzipien gehen, das wir im Kopf behalten können. Es ist möglich, intensive religiöse Erfahrungen zu machen, ohne dass Gott dahinter steht. Im dritten Vers hatte Paulus dann einen groben Filter genannt, um zu erkennen, ob jemand tatsächlich im Namen Gottes redet. Vers 3, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Der Herr Jesus Christus macht den Unterschied. Niemand kann die Herrschaft des Herrn Jesus Christus wirklich von Herzen verkündigen, außer er spricht in der Kraft des Heiligen Geistes. Also selbstverständlich kann jemand sagen, Herr Jesus Christus, also die Worte kann er sagen. Aber er kann es nicht meinen. Er kann es nicht meinen. Gut, das waren die ersten drei Verse und die Grundlage, die Paulus hier gelegt hatte. Kommen wir aber jetzt zu den nächsten Versen und damit genau zu dem Punkt, nämlich zu weiteren Prinzipien in Bezug auf die Geistesgaben. Also es gibt in diesen Versen sehr viel zu entdecken und ich möchte euch jetzt schon mal sagen, ich werde heute nicht zu den einzelnen Geistesgaben kommen. Dazu kommen wir dann in einer späteren Predigt. Aber ich hatte euch ja gesagt, es wird ausführlich, wir werden langsam und ausführlich vorgehen. Also, das tun wir auch heute. Kommen wir jetzt zum ersten Prinzip. Nämlich Gottes Wirken führt zur Einheit. Das sind die Verse 4 bis 6, 9 und 11, eigentlich auch die anderen Verse. Aber ich wollte den ganzen Text nicht nochmal durchlesen. Aber hier sieht man es ganz besonders stark. Also achtet mal drauf. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und dann Vers 9, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Und dann Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also alles, was Paulus hier erwähnt, die Gnadengaben, die Dienste, die Wirkungen, all das bewirkt ein und derselbe Geist. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Paulus hier in den Versen 4 bis 6 alle Personen, alle Teile der Dreieinigkeit nennt. Warum betont er das so? Warum betont er gerade an diesem Punkt die Dreieinigkeit? Warum bringt er das mit im Spiel? Ich glaube, er will uns damit zeigen, dass obwohl es verschiedene Personen innerhalb der Gottheit gibt, innerhalb der Dreieinigkeit, doch Einigkeit untereinander herrscht. Einigkeit innerhalb der Gottheit, Einigkeit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Er spricht hier von demselben Geist, demselben Herrn Jesus, meint er damit, und derselbe Gott, Gott der Vater. Und genauso soll das auch bei uns Gläubigen sein. So wie Einheit innerhalb der Gottheit herrscht, soll auch Einheit unter uns herrschen, als Teil von Gottes Wirken. Gottes Wirken unter uns, so verschiedenartig, wie es auch sein mag, soll zur Einheit führen, zu wachsender Einheit in der Gemeinde. Und das war natürlich eine ganz besondere Feststellung, ein ganz besonderer Hinweis für die Korinther Gemeinde, denn wir wissen ja, wie zerstritten die waren, wie gespalten sie untereinander waren, wie sie miteinander umgegangen sind. Also unter ihnen herrschte alles andere als Einheit. Und deshalb die wichtige Betonung der Einheit als Auswirkung des Wirkens des Heiligen Geistes. Gottes Wirken führt immer zur Einheit unter den Gläubigen und umgekehrt. Und da vielleicht sollten wir sagen, Einheit ist nicht Gleichförmigkeit, das ist auch klar. Einheit ist nicht Gleichförmigkeit. Wir müssen nicht alle immer dasselbe sagen und dasselbe denken. Aber wir müssen einig sein. Wir sollen in der Einheit untereinander wachsen. Trotz unserer oder gerade mit unserer Verschiedenartigkeit, mit unserer Vielfalt, die der Heilige Geist uns schenkt. Der Herr gebraucht diese Vielfalt, diese Verschiedenheit, um die Gemeinde wunderbar aufzuerbauen und zu größerer Einheit zu bringen. Und genau das sehen wir auch jetzt. Als nächstes kommt das Prinzip der Verschiedenheit. Also erst Einheit und jetzt Verschiedenheit oder Vielfalt in Versen 4 und 6. Eine andere Übersetzung sagt auch Unterschiede. Es gibt also unterschiedliche Gaben, die Gott seinen Kindern gibt, also uns. In seinem Wort finden wir mehrere solche Aufzählungen. Ich denke, das sind die großen Kategorien und dann gibt es auch noch verschiedene Auswirkungen davon. Die Listen sind Epheser 4, Römer 12 und hier eben in 1. Korinther Vers 12, Kapitel 12. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Stelle, die in dem Zusammenhang für uns sehr relevant ist. Das ist nämlich 1. Petrus 4. Hier erfahren wir, dass jeder Gläubige mindestens eine Geistesgabe, eine Gnadengabe hat. 1. Petrus 4, Vers 10. Hier heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also auch hier wieder die verschiedenartige Gnade Gottes, aber eben auch die eine Gabe, beziehungsweise auch vielleicht auch mehrere Gaben, dazu komme ich gleich noch. Aber damit sollen wir einander dienen, als gute Verwalter. Übrigens, das beantwortet, oder dieser Vers beantwortet auch die Frage, wann wir unsere Gnadengabe erhalten. Petrus spricht hier von empfangen hat. Seht ihr das? Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, muss ich jetzt ein ganz klein wenig mit in die Grammatik hineinnehmen. Das ist ein sogenannter Aorist. Aorist ist eine griechische Verbform, die eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit Auswirkungen auf die Gegenwart bezeichnet. Also jeder, der schon mal Griechisch genommen hat, der weiß vom Aorist, den haben wir nicht in unserer deutschen Sprache. Er bezeichnet eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, die Auswirkungen auf unsere Gegenwart hat. Wenn euch das neu war, nehmt es einfach so hin. Das ist eine ganz typische griechische Form. Und das passt hier einfach sehr gut. Es zeigt einfach, dass die Gläubigen, dass alle Gläubigen eine Gnadengabe oder vielleicht auch mehrere, aber mindestens eine Gnadengabe empfangen haben in der Vergangenheit. Also Petrus sagt jetzt nicht ausdrücklich, wann das geschehen ist, aber wir können dennoch aus diesem Vers schließen, wann das der Fall war. Denn er sagt, jeder Gläubige hat in der Vergangenheit mindestens eine Gnadengabe erhalten. Es gibt also im Umkehrschluss keine Gläubigen ohne Gnadengabe. Jeder hat eine Gnadengabe erhalten. Also es muss im Zeitpunkt unserer Errettung gewesen sein, als wir diese Gnadengabe oder Gnadengaben erhalten haben. Aber wir wollen das nicht nur auf diesem einen Vers basieren, sondern ich gebe euch auch noch weitere Verse. Zum Beispiel Römer 8, Vers 9. Römer 8, Vers 9, Schlüsselvers. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Jemand, der den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. Und in diesem Moment erhalten wir die Gnadengabe. Wir erhalten den Heiligen Geist und wir erhalten die Gnadengabe. Und auch in 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Aber zurück zu den Verschiedenheiten der Gaben oder der Vielfalt. Ich glaube, dass wir vom Herrn, wie gesagt, eben auch mehrere Gnadengaben erhalten können, nicht nur eine. Und das ist, entspricht dem Willen Gottes. Und ich denke, dass diese Gnadengaben, die er uns schenkt, dass er die miteinander kombiniert, dass die in uns sozusagen kombiniert werden. Und dann wiederum erhalten wir diese Gnadengabe oder Gnadengaben auch in verschiedenen Ausprägungen. Nicht jeder, der die Gabe des Hirten, also die Hirtengabe und des Lehrers hat, ist exakt auf dieselbe Weise begabt. Ja, es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede, wie sich das ausprägt. Genauso ist das auch bei den anderen Gaben. So wie die Gaben sich in unserem Leben auswirken, das bestimmt allein der Heilige Geist. Wir haben also zum einen unterschiedliche Gabenkombinationen und dann zum anderen haben wir auch verschiedene Ausprägungen dieser Gaben, also wie die sich äußern. Und dadurch, so sehe ich es, entsteht bei jedem von uns eine sehr, sehr individuelle Kombination an Geistesgaben, mit der er der Gemeinde dienen soll. Und aus dieser Verschiedenheit entsteht dann durch das Wirken des Geistes wiederum Einheit und Segen und Auferbauung der Gemeinde. Aber es geht noch weiter. Der Heilige Geist gibt uns Gläubigen nicht nur verschiedene Gnadengaben, sondern auch Dienste, verschiedene Dienste. Das Wort ist Diakonia. Man könnte also sagen Dienstbereiche. Es gibt so viele mögliche Dienstbereiche in der Gemeinde. Beim Lehren, da gibt es die Kinderstunde, es gibt die Jugendgruppe, es gibt Jüngerschaften, es gibt evangelistische Zweierschaften. Also überall da, könnte man sagen, ist ein Dienstbereich für das Lehren und vielleicht auch für die Hirtengabe auf gewisse Weise, weil diese Gläubigen sind einem ja anvertraut. Man führt und leitet sie. Ja, oder bei der Gabe des Dienstes. Also wir können, oder bei der Gabe des Dienens. Wir können so viele unzählige Möglichkeiten finden, wie Gläubige, wie wir anderen Menschen dienen können, innerhalb und sogar außerhalb der Gemeinde. Das war das Wort des Dienstes. Und dann gebraucht Paulus noch ein weiteres Wort und er redet von verschiedenen Wirkungen. Das Wort, das er hier gebraucht, ist energema. Das kommt von dem Verb energeo, was arbeiten bedeutet. Also das ist ganz klar das Wort, von dem wir unser Wort Energie bekommen. Schlachter übersetzt hier mit Kraftwirkung, finde ich auch gut, Kraftwirkungen. Gemeint sind die Auswirkungen der Kraft, die der Heilige Geist uns gibt, damit wir mit unseren Gaben anderen dienen können. Also die Auswirkung dieser Kraft. Und auch die sind bei uns völlig unterschiedlich. So wie Gott es will, so wie der Heilige Geist es gibt. Aber dennoch ist das Ergebnis dieser Verschiedenheit eine größere und zunehmende Einheit, weil Gott am Wirken ist. Wenn Gott am Wirken ist, entsteht Einheit, entsteht mehr Einheit, trotz der Vielfalt oder gerade durch diese Vielfalt, durch die Verschiedenheit. Die zunehmende Einheit einer Gemeinde ist übrigens nicht das einzige, aber es ist ein nach außen sichtbares Zeichen für wachsende Geistlichkeit. Wenn die Einheit in der Gemeinde wächst, ist es ein Zeichen für wachsende Geistlichkeit. Ich bin dankbar, dass ich das auch unter uns sehen kann. Dass wir in der Einheit miteinander wachsen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir wollen uns nicht darauf ausruhen, aber es ist schön, das zu sehen. Es ist schön, das zu sehen. Und dann noch ein weiteres Prinzip. Geistesgaben sind genau das, nämlich Gaben des Geistes. Ich weiß, das ist so trivial, das hört sich also... Klar, Geistesgaben sind Gaben des Geistes. Ja, es ist fast peinlich, das hier zu erwähnen, aber eigentlich nicht, denn ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das berücksichtigen, dass wir das beherzigen. Das Wort, das Paulus in unserem Abschnitt für die Gnadengaben oder die Geistesgaben verwendet, in Vers 4 und Vers 9, ist das griechische Wort Charisma. Das enthält das Wort Charis. Und Charis wiederum ist das griechische Wort für Gnade. Charisma bedeutet also etwas, das uns aus Gnade gegeben wurde. Charisma ist etwas, das aus Gnade, aus Gottes Gnade heraus gegeben wurde. Und genau das ist natürlich hier der springende Punkt. Die Geistesgaben wurden uns von Gott durch seinen Heiligen Geist geschenkt. Sie wurden uns geschenkt. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich am Anfang Geschenke gemacht habe, damit wir daran etwas erkennen können. Es ist Teil der Gnade, mit der er uns errettet. Durch die erhalten wir auch diese Gnadengaben. Wir haben nichts dazu getan, um sie zu erhalten. Es sind Gnadengaben. Genauso wenig, wie wir für die Gnade der Errettung etwas getan haben, haben wir auch hier nichts dazu getan. Das ist ein erster Unterpunkt. Wir werden jetzt eine ganze Reihe von Dingen erkennen über die Geistesgaben. Was wir sehen ist, wir haben uns nicht besonders geistlich verhalten. Wir haben uns nicht danach ausgestreckt. Wir haben nicht dafür gebetet. Wir haben uns nicht bemüht. Es wurden uns auch nicht die Hände aufgelegt. Und wir haben sie nicht verdient durch unser frommes Verhalten, durch unsere guten Werke. Es sind Gnadengaben. Charisma. 1. Korinther 12, Vers 11 sagt, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Wie er will. Nicht durch das, was wir tun. Warum betone ich das so sehr? Naja, für die meisten von uns ist das völlig klar. Aber ihr wisst auch ganz genau, dass es viele wiedergeborene Christen in unserer Zeit gibt, die das anders sehen. Ich habe im Zusammenhang mal auf der Internetseite einer Gemeinde in unserer Gegend nachgelesen. Und ich möchte euch einfach nur mal vorlesen, in Auszügen, was da geschrieben stand. Das sind Punkte, die im Zusammenhang für uns relevant sind, für dieses Thema relevant sind. Also da wird die Frage gestellt, was muss ich unter der Geistestaufe verstehen? Jetzt die Antwort, bei der Taufe im Heiligen Geist oder Geistestaufe nimmt Gott mit seiner ganzen Heiligkeit von einem Christen Besitz. Er erfüllt den Gläubigen mit seinem Geist. Die klassische Sicht oder Ansicht, ich lasse jetzt mal den Namen der Gruppe aus, die klassische Sicht versteht unter der Geistestaufe ein von der Wiedergeburt zu unterscheidendes Ereignis. Dann wiederum wird ein ganzer Verband erwähnt, der versteht dagegen die Geistestaufe als ein Ereignis, das jedem Christen bei seiner Wiedergeburt widerfährt. Das ist so, wie wir das sehen würden. Also da gibt es scheinbar unterschiedliche Ansichten, aber diese Gemeinde sieht es eben anders, das werden wir auch gleich sehen. Nämlich bei der nächsten Frage, wie werde ich im Heiligen Geist getauft? Hier die Antwort. Jeder Christ empfängt durch sein ernsthaftes Suchen und Bitten den Heiligen Geist. Das ist eine Zusage Jesu. Im Neuen Testament sehen wir außerdem, dass oftmals der Heilige Geist durch Handauflegen geistlicher Leiter gegeben wird. Doch auch hier ist Gott der Geber. Vergewissern Sie sich, dass Sie aus lauteren Motiven die Taufe im Heiligen Geist suchen. Bitten Sie in Ihrem persönlichen Gebet Gott um seinen Heiligen Geist. Laden Sie den Heiligen Geist ein, in Ihr Leben zu treten. Lassen Sie Ihre geistlichen Leiter oder Christen, die die Geistestaufe bereits erlebt haben, mit Ihnen unter Handauflegung beten. Und dann wird eine Bibelstelle genannt, nämlich Apostelgeschichte 8, Vers 15 oder Verse 15 bis 18. Könnt ihr kurz nachschauen, wenn ihr wollt. Da geht es um den Punkt, wo die Samariter zum ersten Mal den Heiligen Geist erhalten. Also ich gehe da nicht näher drauf ein, aber ich würde sagen, das ist einfach eine besondere Situation gewesen. Und das hatte damit zu tun, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 auch schon angekündigt wurde, nämlich wo es heißt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, Achtung, sowohl in Jerusalem, auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Also man könnte sagen, das sind gewisse Kreise, die hier schon vorhergesagt wurden in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Kreise, wo der Heilige Geist Kraft geben wird. Nämlich in Jerusalem zuerst, dann in ganz Judäa, dann in Samaria, das ist für uns relevant, bis an das Ende der Erde. Ich würde also sagen, hier in diesem Beispiel, das diese Gemeinde auf ihrer Internetseite nennt, geht es nicht um eine generelle Praxis für unsere Gemeinde, für alle Zeiten, sondern das war ein kirchengeschichtlich erstmaliges und einzigartiges Ereignis. Das erste Mal nämlich, als die Samariter, die ja von den Juden sehr argwöhnisch gesehen wurden, das erste Mal, als die Samariter den Heiligen Geist empfangen haben. Und das Die Samariter können nur ein erstes Mal, ein einziges Mal, das erste Mal den Geist empfangen. Das ist ein einmaliges Ereignis. Und dann sehen wir ja auch, dass es nicht durch Gemeindeleiter passiert ist, durch irgendwelche Gemeindeleiter, sondern durch die Apostel, die es heute auch nicht mehr gibt. Es ist ein kirchengeschichtlich einzigartiges Ereignis gewesen. Also es ist keine Handlungsanweisung an uns. Liebes, hatte ich auch in der letzten Predigt schon gesagt, es geht mir nicht darum, irgendeine Gemeinde oder eine Gemeinderichtung zu kritisieren. Darum geht es nicht. Deswegen habe ich auch den Namen nicht genannt. Sondern es geht mir darum, dass wir ihre Theologie prüfen, dass wir die Dinge prüfen, die gesagt werden um uns herum, die wir vielleicht, mit denen wir sogar selber einfach, über die wir selber nachdenken und über die wir uns klar werden wollen. Darum geht es mir. Und ich möchte eben auch zeigen, dass diese Punkte, die wir hier besprechen, auch anders gesehen werden. Und ich möchte euch zeigen, wovon ich überzeugt bin, was biblisch ist. Wir finden in Gottes Wort keine einzige Bibelstelle, in der wir dazu aufgefordert werden, Gott um die Verleihung der Gnadengaben zu bitten oder um den Heiligen Geist. Warum nicht? Weil wir ihn erhalten im Moment unserer Errettung. Gut, und dann sagt vielleicht jemand, ja, aber was ist jetzt mit Lukas 11, Vers 13? Lukas 11, Vers 13 sagt diese Gemeinde übrigens auch. Was ist mit Lukas 11, Vers 13? Dürfte ich gerne mal anschauen. Wir hatten heute schon eine Parallelstelle. Hier heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, Achtung, denen, die ihn bitten. Also jetzt doch um den Heiligen Geist bitten? Tatsächlich geht es hier um die Gabe des Heiligen Geistes. Er ist die kostbarste Gabe für Gläubige. Aber überlegt mal, zu wem spricht Jesus hier und wann? Jesus spricht hier zu seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung und vor der Wiederauferstehung und vor allem vor Pfingsten. Vor Pfingsten. Er spricht davon, dass der Vater den Jüngern den Heiligen Geist geben wird, etwas, worum sie durchaus bitten sollten. Und dieses Gebet wurde dann zu Pfingsten erfüllt. Da wurde der Heilige Geist gegeben. Auch das ist keine Handlungsanweisung an uns. Es ist erfüllt, es ist geschehen. Der Heilige Geist wurde ein für alle Mal gegeben und nun kommt er zu jedem von uns, der Jesus Christus annimmt, in dem Moment. Naja, und dann nochmal wieder der Punkt. Die Geistesgaben sind ein Geschenk Gottes. Demnach gibt es nichts, worauf wir besonders stolz sein können, wenn wir sie erhalten. Auch das klingt irgendwie selbstverständlich, aber auch das ist wichtig. Und auch an diesem Punkt erhalte ich oft einen anderen Eindruck, gerade bei Christen, die an die Existenz spezieller, sehr spektakulärer Gaben glauben. Ich möchte vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke, aber wenn diese Gaben vorhanden sind oder wenn Sie meinen, dass diese Gaben vorhanden sind, auch heute noch, also ich kann nur sagen, der Grundsatz ist, es gibt nichts, worüber wir uns rühmen können. Es ist einfach die Versuchung da zu meinen, wenn man diese Gaben hat, dass man da was Besonderes hat und vielleicht sogar etwas Besonderes ist. Ich sage, es ist die Versuchung da. Weiter möchte ich nicht gehen. Ich musste daran denken, wie ich, also tatsächlich wurden mir auch mal die Hände aufgelegt und jemand hat für mich gebetet, dass ich die Sprachengabe erhalte. Also viele sagen gerne Zungenrede, aber es ist tatsächlich, oder Zungengabe, es ist tatsächlich die Sprachengabe. Das Wort ist Glossa, bedeutet Sprache, also die Sprachengabe, ja. Und das war in meiner Zeit, als ich war ein ganz, ganz frischer Christ und war bei der Bundeswehr, kam dann in eine andere Kaserne, habe dort übernachtet. Und tatsächlich war ich dann also sehr, sehr erfreut zu erfahren, dass der Zimmernachbar, der auch dort übernachtet hat in dieser Kaserne, ein wiedergeborener Christ war. Und er kam dann auf mich zu und ich war ganz begeistert, dass er ein Christ ist und er hat mir von seinem Glauben erzählt. Und dann hat er mich gefragt, hast du denn schon die Geistestaufe erhalten? Wurden dir schon die Hände aufgelegt? Ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber ich war Naja, ich war so jung im Glauben. Ich habe das jetzt einfach mal so angenommen, was er mir gesagt hat. Und er hat mir dann gesagt, dass das wäre wichtig, dass ich das erhalte für mein geistliches Leben. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist gut für mich. Und das brauche ich. Und habe ihn dann mal machen lassen. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass Gott mich an diesem Punkt bewahrt hat. Es ist nichts passiert. Ich wollte das wirklich. Ich habe wirklich den inneren Wunsch gehabt, mehr zu haben. Lieben, ich war gerade ein paar Wochen im Glauben. Ich wusste es nicht besser. Aber der Herr hat mich bewahrt an dem Punkt. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Und dann noch ein Punkt. Habt ihr auch schon mal einen Gabentest genommen? Gabentest, kennt ihr das? Die in unserer Gemeinde sind und lange hier in unsere Gemeinde gegangen sind. Keine Ahnung. Wer weiß, was ein Gabentest ist? Mal die Hände hoch. Ganz ehrlich. Also ich weiß es auch. Ja, gut, alles klar. Mhm. Sehr schön. Auch hier, ich habe so einen Test mal gemacht. Auch das war, als ich ganz neu im Glauben war. Da beantwortet man einen Fragenkatalog und am Ende erfährt man dann, welche Geistesgabe man hat oder welche Geistesgaben man hat. Ich wusste es einfach nicht besser und habe das dann auch mitgemacht. Aber wo in Gottes Wort heißt es, dass wir unsere Gaben entdecken müssen und vor allem durch einen Test? Das ist so typisch für unsere Zeit, nicht wahr? Das ist so, warum die ganzen Zeitschriften sind immer voll mit diesen Persönlichkeitstests. Na gut, dann machen wir vielleicht auch einen Gabentest. Und die Intention dahinter ist ja durchaus ehrenhaft. Ist ja durchaus ehrenhaft. Es geht darum, dass man Geschwistern helfen möchte, einfach zu wissen, wie sie dem Herrn besser dienen können. Ich verstehe es wirklich. Aber es entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Nirgends in der Bibel finden wir, dass wir irgendeine Art von Test machen müssen. Wir finden doch nicht mal, dass wir uns nach diesen Gaben ausstrecken müssen, dass wir sie suchen müssen. Warum nicht? Weil wir sie haben. Wir haben sie einfach geschenkt bekommen. So einfach ist das. Ich weiß, ich wiederhole manche Punkte immer wieder, aber es ist einfach so wichtig, dass sich das bei uns einprägt, damit wir es verstehen, damit wir es zur Verfügung haben, wenn wir mit solchen Geschwistern in Kontakt kommen, wenn wir über diese Dinge reden und wenn sie von solchen Dingen sprechen wie Gabentests oder auch Geistesgaben, die wir unbedingt brauchen. Gut, und dann noch ein, das war genau dieser Punkt. Das ist nämlich der Punkt, der sich daraus entgibt. Ich muss nicht erst wissen, was meine Gabe ist, um dem Herrn zu dienen. Man könnte also der Meinung sein, ich muss jetzt unbedingt wissen, was meine Geistesgabe ist, damit ich dann dem Herrn dienen kann. Aber so ist es nicht. Wir sollen dem Herrn dienen und dann werden wir erfahren. Dann wird sich zeigen, was unsere Geistesgabe ist. Das Ganze ist umgekehrt. Und das nächste ist, wir haben zwar einen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wir haben zwar keinen Anteil daran, welche Gaben wir erhalten, also das haben wir jetzt schon ausreichend gesagt, aber wir haben sehr wohl einen Anteil daran, wie sich diese Gaben bei uns entwickeln. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Indem wir nämlich uns dem Herrn zur Verfügung stellen, ihm dienen, indem wir unsere Geistesgaben gebrauchen. Also ganz klar, wir haben zwar nichts dazu getan, welche Geistesgaben wir erhalten haben, aber wir haben sehr wohl einen Anteil daran, wie sich die Gaben, die wir erhalten haben, bei uns entwickeln. Wir können auch Gaben haben, die sich gar nicht entwickeln, wenn wir uns nicht zur Verfügung stellen. Also theoretisch, nicht bei euch, aber theoretisch wäre es möglich, denkbar. Und so ist es einfach ganz wichtig, dass wir erkennen, dass Geistesgaben gebraucht werden müssen. Komme ich auch gleich nochmal dazu. Weil es einfach so ein wichtiger Punkt ist. Und dann noch ein Punkt. Die Kraft, um einander mit unseren Geistesgaben zu dienen, kommt von Gott durch den Heiligen Geist. Die Gabe kommt von Gott und auch die Befähigung, die Kraft kommt von Gott. Auch ein wichtiger Punkt. Ohne unseren Herrn Jesus können wir Gott nicht mit unseren Gaben dienen. In Johannes 15, Vers 5 sagt der Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt vom Herrn Jesus können wir nicht in unseren Geistesgaben dienen. Und dann diesen Punkt noch, den wir auch schon erwähnt hatten. Unsere Geistesgaben sind uns nicht für uns selbst gegeben worden, sondern füreinander. Ihr merkt schon, ich gebe euch nur eine Grundlage. Ich gebe euch das, damit ihr das euch aufschreiben könnt und damit das als Grundlage auch für die nächsten Predigten vorhanden sind. Und diese Punkte werden immer wieder relevant werden durch diese Predigtserie hindurch. Also hier nochmal Vers 7, den wir auch schon vorher gelesen hatten. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Klar, das hatten wir jetzt mehrfach gesagt, aber das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, um die Geistesgaben richtig zu verstehen. Wenn Geschwister irgendwie meinen, dass Geistesgaben gegeben wurden für ihren eigenen Nutzen, für ihre eigene Auferbauung, für sich selbst, dann dürfen wir einfach wissen, dass das diesem Vers hier ganz eindeutig widerspricht. Die Geistesgaben sind uns nicht gegeben worden, um uns selbst aufzuerbauen, sondern zur Auferbauung der Gemeinde, der anderen. Zum allgemeinen Nutzen, zum Nutzen der Geschwister. Gut, jetzt denkt vielleicht jemand, aber was ist mit der Gabe, mit dem Gebet in Sprachen in Kapitel 14? Hat jemand da schon dran gedacht, gerade eben? Ein paar von euch mit Sicherheit. Und ich muss euch sagen, dazu kommen wir, wenn wir zu Kapitel 14 kommen. Das wird euch zumindest neugierig halten, was kommen wird, bis wir in Kapitel 14 sind. Auch nicht schlecht. Aber trotzdem hier, trotz dieser Frage, die wir vielleicht im Hinterkopf haben, hier das biblische Prinzip, dass uns die Geistesgaben für den Nutzen der Geschwister gegeben wurden. Das können wir im Kopf behalten. Und dann das letzte Prinzip. Auch das hatte ich schon mehrfach erwähnt, aber auch das möchte ich nochmal hier besonders listen, nämlich die Geistesgaben müssen angewandt werden. Wir können die Geistesgaben nur dann gottgemäß nutzen, wenn wir sie gebrauchen. Genau darum geht es Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat uns die Gnadengabe geschenkt, oder Gnadengaben, je nachdem. Aber jetzt haben wir die Aufgaben, das auch zu verwalten. Wir sind Verwalter dessen, was er uns gegeben hat. Und ich weiß, das Ganze war eine sehr bibelstundenmäßig geartete Predigt. Normalerweise gehe ich mehr auf Anwendung ein, aber es ist einfach wichtig, auch hier diese Informationen weiterzugeben, biblischen Informationen. Aber jetzt kommt die Anwendung. Denn wir müssen uns einfach die Frage stellen im Zusammenhang mit den Geistesgaben. Diene ich Gott mit meiner oder mit meinen Gaben? Stelle ich mich Gott zur Verfügung, damit er durch mich und meine Gaben wirken kann, an den Geschwistern sie auferbauen kann, sie segnen kann in der Gemeinde? Und wir hatten ja gesagt, du musst nicht mal wissen, was deine Geistesgabe ist, um ihm dienen zu können. Diene einfach, diene dem Herrn. Als guter Verwalter dessen, was er dir gegeben hat. Fang einfach an zu dienen. Und die Gnadengaben werden sich zeigen, die werden deutlich werden beim Dienen. Nicht vorher und nicht auf andere Art und Weise. Gut, jetzt haben wir die ganze Zeit über Geistesgaben, über Gnadengaben gesprochen. Und das ist ja auch das Thema hier. Aber um die Geistesgabe zu erhalten, müssen wir uns auch über die Gabe des Heiligen Geistes unterhalten, ganz kurz. Wir werden keine Geistesgaben haben, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben. Und in einer Gruppe dieser Größe hier heute Morgen im Gottesdienst müssen wir einfach überlegen, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere diese Gabe des Heiligen Geistes noch gar nicht erhalten hat? Also wir reden über die Geistesgaben, aber die Gabe des Geistes ist noch gar nicht da. Der Heilige Geist, und auch das hatte ich schon mehrfach gesagt, kommt in uns im Moment unserer Errettung, in dem Moment, in dem wir Jesus Christus in unser Leben einladen. Und die Frage ist, hast du das schon getan? Hat jeder von uns das schon getan? Habt ihr Jesus Christus in euer Leben eingeladen, weil ihr erkannt habt, dass ihr Sünder seid, dass ihr dem gerechten Maßstab Gottes nicht gerecht werdet, dem heiligen Maßstab Gottes? Hast du das getan? Hast du Jesus Christus in dein Leben eingeladen? Hat er deine Sünden bereits vergeben? Wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Den Heiligen Geist einzuladen, den Herrn Jesus Christus einzuladen. dir deine Sünden zu vergeben, dich zu erretten vor der ewigen Verdammnis, vor dem Tod. Der Herr Jesus Christus wird zu jedem kommen, der ihn darum bittet. Wird in jedes Leben kommen, wenn wir ernsthaft bitten. Wir bitten ihn um die Vergebung unserer Sünden. Und er wird es tun. Und dafür hat er am Kreuz von Golgatha mit seinem Leben bezahlt, damit wir nicht sterben müssen, sondern ewiges Leben haben können. Kommen wir also zum Schluss und beten miteinander. Wunderbarer Vater im Himmel, wir wollen dir einfach danken für diesen Text, der herausfordernd ist, der auch in unserer Zeit herausfordernd ist für Geschwister, für uns alle. Vater, und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns weiter führst und leitest in diesem Text, dass du uns weiterhilfst, einfach dein Wort zu verstehen und richtig anzuwenden. Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns mit deinem Wort so intensiv auseinandersetzen können und Fragen an dein Wort stellen können und Antworten erhalten. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir dafür, dass wir diese Zeit in deinem Wort verbringen konnten. Ich möchte dich für jeden bitten, jeden von uns, der den Heiligen Geist hat, weil er Jesus Christus hat in seinem Leben, Vater, dass du uns hilfst, uns dir mehr zur Verfügung zu stellen, damit du durch die Geistesgaben, die du uns geschenkt hast, wirken kannst, aneinander. Und für denjenigen, der Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, möchte ich dich ganz besonders bitten, dass du ihm oder ihr ins Leben sprichst, Vater. Sie erkennen, dass sie deine Errettung gebrauchen und benötigen, um ewiges Leben zu haben. Ich bitte dich, dass sie diese Entscheidung vielleicht noch heute treffen. Für sich alleine oder mit uns zusammen, Vater. Ganz nach deinem souveränen Willen. Wir loben und preisen dich und danken dir. In Jesu Namen. Amen.